Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiland, starker Befreier, so bist nur du. Ich denke, dieses Lied ist wirklich ein Zeugnis. Wir glauben von Herzen daran, dass Gott über allem steht, trotz allem Leid, was es in dieser Welt gibt. Und wir möchten das wirklich bezeugen, dass er, gerade wenn wir von Weihnachten kommen, dass er Jesus, seinen Sohn, gesandt hat in diese Welt, um Erlösung für uns zu schaffen. Und wir sind dankbar, wenn wir an dieses Thema auch denken, Himmel und Hölle, dass wir durch Jesus Erlösung haben, das ewige Leben haben dürfen, dass er in uns wohnen möchte, durch seinen Geist und in uns und durch uns leben und reden möchte. Und darum soll es jetzt auch gehen, einfach 5 verschiedene Zeugnisse zu hören, wie Gott in das Leben Einzelner eingegriffen hat, wie Menschen ohne Gott gelebt haben, wie sie mit Gott leben und für ihn leben. Und ich freue mich einfach, dass ich als erstes den Stefan Ziegler Schnaff nach vorne bitten darf. Stefan ist mit seiner Frau Deborah und ihrer kleinen Tochter Naemi an einer Ausbildungsstätte für Fischzucht in Mauea auf Halmahera, Indonesien, tätig. Und Stefan, ich weiß von dir, dass du und deine Frau wirklich erlebt haben, wie Gott eingreift, wie Gott handelt. Und ich freue mich auf deinen Bericht.
Dankeschön. Guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein bei euch. Genau, wie der Bernd schon gesagt hat, wir leben da mit Jugendlichen zusammen in der Lebensgemeinschaft. Also wir arbeiten dort und haben viel Freizeitangebote und tun zusammen Gott anbeten und teilen einfach das Leben miteinander, ja, alles, was wir miteinander haben. Und ich glaube, da, wo man Leben teilt und mit Menschen zusammen ist, da passiert was. Da ist Gott mitten unter uns auch und da kann er auch uns berühren und unser Herzen verändern. Und so möchte ich euch heute von der Herche erzählen. Die kommt aus unserem Nachbardorf in Mauea. Und als sie 12 Jahre alt war, da ist ihr Vater an Leberzirrhose gestorben. Und es war aber gar nicht so schlimm für die Herche, weil der Vater, der hat sie und ihre Mutter immer ziemlich schlimm zusammengeschlagen. Und einen Monat später starb aber auch ihre Mutter. Und mit ihren 12 Jahren, dann hat sie den Verlust ziemlich deutlich gespürt. Ja, die hat es richtig erlebt, wie die gestorben sind und hat es realisiert eben. Und sie wurde dann von ihrer Nachbarfamilie aufgenommen. Dort ging es ihr ziemlich gut. Sie war zwar eine Mischung aus Tochter und Hausmädchen, aber die Familie meinte es gut mit ihr und die waren auch fair zu ihr. Und deshalb hat sie da eine relativ gute Zeit gehabt. Und vor 1,5 Jahren hat die Herche ihre Ausbildung bei uns angefangen. Sie sah mit ihren 18 Jahren schon ziemlich mitgenommen aus. Sie hatte in den letzten Jahren ganz viele Freunde, manchmal auch parallel. Und sie suchte ganz arg nach Aufmerksamkeit und Liebe. Und als wir uns in der Jüngerschaftsschule mit dem Thema Vaterherz Gottes befassten, da ist die Herche mehrmals zusammengebrochen. Und am Ende der Woche war aber für Herche klar, dass sie jetzt Gottes Kind ist und seine Liebe für sie niemals aufhört. Es war enorm zu sehen, wie die Freude an Gott in ihr immer größer geworden ist. Doch immer wieder, da wurde die Herche sehr wütend über Menschen. Und wir hatten einige Gespräche da mit ihr, aber es wurde nicht besser. Und dann in der Morgenbesprechung, da meinten die Mitarbeiter und unsere Jugendlichen, es hätte an ein paar Stellen im Campus, da hätten sie Geister gesehen oder da wären Geister. Und sie hatten richtige Angst. Naja, habe ich dann gedacht, ja, die Leute bei uns auf der Insel, die sehen wirklich überall einen Geist und in jedem Baum und in jeder Ecke. Und das wird wohl nicht so wild sein. Und in der Bibel steht da schon was über Geister drüber geschrieben, aber so ganz klar steht es auch nicht drin, wie das dann ist. Uns war klar, wir müssen das gemeinsam vor Jesus bringen. Und wir haben dann 3 Teams gemacht und sind dann an die jeweiligen Stellen gestanden auch und haben da einfach gebetet. Und meine Frau, die betete mit der Hertje und drei anderen Mädels zusammen im Mädchenzimmer. Und nach einiger Zeit im Gebet, da wurde die Hertje sehr aggressiv. Die schlug wild um sich und wälzte sich auf den Boden. Und sie war sich selber nicht mehr mächtig, sondern eine andere Macht, die war stärker in ihr. Und später wurde klar, dass durch die Verletzungen, die ihr Menschen angetan haben, da hat sie der Wut in ihrem Herzen Raum gelassen. Und so fingen die Mädchen an, Hertje vor Jesus zu bringen. Die Mädchen beteten im Namen von Jesus weiter, bis Hertje von dieser starken Kraft befreit wurde. Sie wurde wieder ruhig und ihr Körper entspannte sich und sie war augenscheinlich frei. Wir haben gesehen, die Hertje, die war auf dem Weg mit Gott, aber sie war von ihrer Wut und ihrer Bitterkeit über Menschen so besessen und wollte da nicht loslassen. Das war so tief in ihr, dass nur Jesus sie durch die Kraft vom Gebet von einigen Menschen befreit hat. Und Jesus hat sich als mächtiger als diese starke Kraft erwiesen. Und Jesus hat sie dann zur Freude befreit. Und über Monate hinweg, da durften wir jetzt sehen, wie die Hertje nun anders mit Problemen umgeht und andere motiviert, ihre Konflikte in Liebe und in Verständnis auch zu lösen. Und sie ist eine unserer Jüngsten mit ihren 19 Jahren. Aber schon jetzt motiviert sie uns Älteren im Team. Und Hertje, die liebt es, Zeugnis zu geben, weil sie so begeistert von Gott ist und was er in ihrem Leben getan hat. Und die Hertje ist kein Einzelfall. Wir haben jetzt in der Zeit in Indonesien erleben dürfen, wie Jesus Menschen durch seine Liebe zu sich zieht, dass es sie von den Fesseln des Teufels befreit und sie dann auch befähigt, ihre Berufung als Kinder Gottes zu leben. Und das freut uns ganz arg, dass wir das erleben dürfen, ja, und dass wir das auch heute euch davon berichten dürfen. Genau, danke schön.
Vielen Dank, Stefan, und ich freue mich einfach, dass ihr wieder zurückgeht nach Indonesien und dass ihr mit christlichen Fachkräften dort tätig seid. Danke. Wir möchten jetzt von Indonesien nach Japan springen. Gisela Gaub war mit ihrem Mann und den vier Kindern mit weg international viele Jahre in Japan tätig. Und ja, für einige von uns ist vielleicht Japan einfach so, man denkt zuerst an Fukushima, man denkt vielleicht an Toyota oder ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Wir freuen uns, dass Gisela uns heute was anderes von Japan berichtet, beziehungsweise auch, wie sie überhaupt nach Japan gekommen ist. Gisela, bitte.
Hallo, ich bin die Gisela. Und ich habe hier ein Anschauungsmaterial. Ich habe mehr als 25 Jahre mit meinem Mann, mit der Familie, waren wir in Japan. Und zwar mit dem Weg International. Die Schwaben, ja, Weg, Wecken, Brötchen. Also es hat nichts damit zu tun, sondern WEC steht für weltweiter Einsatz für Christus. Ich bin ganz in der Nähe von hier geboren, aber bin heute zum ersten Mal hier auf dem Messegelände. Also es hat, dank meinem Neffen, unser Navigator, haben wir also super hierher gefunden. Ich bin also mit den schwäbischen Verben schaffen, sparen, Häusle bauen aufgewachsen. Aber es gab auch christliche Werte. Also für uns war es auch wichtig, dass man vorm Essen und vorm Schlafen gehen betet. Und sonntags ging man also zum Gottesdienst. Und das war auch ganz wesentlich. Und ich selber war bei meiner Konfirmation, ich war da echt voll dabei, wir hatten einen super Pfarrer und habe das auch ernst gemeint und bin dann gleich in die Kindergottesdienstarbeit eingestiegen. Jetzt will ich mal das Erste hier enthüllen. Also das Land habt ihr ja schon gehört, von daher ist es jetzt keine Überraschung mehr. Dann griff aber Gott in mein Leben ein und zwar bei einer Jugendevangelisation. Mein Bruder hat mich zu einer Jugendevangelisation mitgeschleppt und ich habe begriffen, ich bin eine Sünderin. Das war ein Wort, das war mir so vertraut wie vieles andere. Aber ich habe gemerkt, trotz meiner christlichen Tradition, trotz meinem getauft und konfirmiert sein, trotz meiner Mitarbeit, ich bin eine Sünderin. Ich bin getrennt von Gott. Ich habe keine Beziehung zu ihm und zu Jesus. Und da verstand ich, Gott bot mir in Jesus Vergebung, Neuwerden und eine Beziehung an. Er sagte Ja zu mir. Damit sind wir beim ersten Ja hier von Japan. Ja? Er sagte Ja zu mir. Ich war schüchtern, ich bin dann zu Hause, habe für mich alleine gebetet und habe gebetet, Herr, vergib mir mein ich-gesteuertes Leben. Meine nicht-christlichen Werte, mach mich, mach mein Denken neu und schenk mir die Beziehung zu dir durch Jesus. Und Jesus, der sollte von nun an der Herr meines Lebens sein und der sollte bestimmen, was dran ist. Und da bin ich ein Kind Gottes geworden, ich bin Christ geworden und habe Ja zu dem Angebot von Gott gesagt. Es gab aber noch ein weiteres Jahr in meinem Leben, ein drittes Jahr ist noch zu erkennen. Und zwar mit 18, ich verrate jetzt nicht, wie lange das her ist, war ich in Adelshofen zu einem Jumi. Ich nehme an, das ist so ein Vorgängertreffen von der Jumiko gewesen. War auch ein Riesentreffen für damalige Verhältnisse. Und da gab es also ganz viel zum Thema Mission. Mich hat besonders der Lebensbericht von dem Jim Elliott, ein Missionar für die Auka-Indianer, beeindruckt. Der konnte da gar nicht lang was ausrichten, von wegen 10, 20 Jahren länger. Der ist schon ziemlich schnell getötet worden. Aber mir ist klar geworden, für ihn galt nicht Sicherheit, sondern für ihn galt Gottes Ruf. Und auch eine Bibelarbeit über Jesaja 6 hat in mir Spuren hinterlassen. Und zwar war Jesaja, der wurde mit seiner eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert, also Gottes Herrlichkeit und Reinheit sah und er merkte, hoppla, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Und Gott hat ihn gereinigt, hat ihn von seinen Sünden abgenommen. Aber da hört es nicht auf. Gott fragte, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? In der Bibel lesen wir dann, Jesaja hat geantwortet, hier bin ich, sende mich. Aber es war mir, wie wenn Gott zu mir sagen würde, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und ich habe damals schon gesagt, ja, hier bin ich, sende mich, ohne dass ich wusste, wie es eigentlich weitergeht. Das war das Erste. Allerdings ging es gar nicht so glatt bei mir. Das erste P steht für Pannen. Also wer meint, Missionare, die gehen da möglichst zielstrebig ohne Pannen durchs Leben, täuscht sich. Die erste Krise war, als ich noch im Beruf gearbeitet habe und es ging einfach nicht mehr weiter. Ich hatte eine Krise und musste abbrechen. Später, während der Bibelschule im letzten Jahr vom Gemeindepraktikum, gab es wieder eine Panne, Praktikumsabbruch. Nach der Bibelschule, da war schon alles geplant mit dem WEC in Thailand, Kurzpraktikum, wurde kurzfristig abgesagt. Aber trotz dieser und anderer Pannen, die teilweise recht schmerzlich waren, ging es weiter. Gott hat eingegriffen und durch einen Berufsabbruch hat er meinen Blick auf eine Bibelschulausbildung gelenkt. Eine andere Praktikumsstelle tat sich auf und Gott machte mir deutlich, dass es in alledem darum ging, dass er an mir, an meiner Persönlichkeit arbeiten konnte. Das bringt uns zum nächsten P, zur Persönlichkeit. Er wollte aus mir jemanden machen, der morgens nicht die Bibel zuschlägt und sagt, okay, Ärmel hochkrempeln, los geht's. Nein, er wollte aus mir jemanden machen, der ganz sein Leben ganzheitlich ihm anvertraut, der das Sonn- und Werktagsleben zusammenbringt, der eine Dauerbeziehung zu Jesus hat. Ein Leben aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus, gelenkt durch den Heiligen Geist, durch Bibellesen und Gebet. Jetzt kommen wir zum P, Pionierarbeit. Der WEC, weltweiter Einsatz für Christus, steht für die unerreichten Völker, um Gruppen, Volksgruppen zu erreichen, die eben noch nicht die gute Botschaft gehört haben. Japan denkt jetzt manchmal, ja, Japan, Medien. Japan gehört zu einer mitgrößten unerreichten Volksgruppe. Über 120 Millionen Leute, noch nicht mal 1% Christen, sind im wahrsten Sinne des Wortes unerreicht. Der WEC arbeitet nur in einem relativ kleinen Gebiet, nämlich im Großraum Kyoto, Shiga und Nara. Das ist das Gebiet mit den meisten Tempeln, Schreinen, also Buddhismus, Shintoismus, die die Japaner und ihr Denken geprägt haben. Und wir haben eine Gemeinde ganz im Norden. Der Pastor hat festgestellt, die eine christliche Gemeinde ist umgeben von 250 Tempeln und Schreinen. Nur um euch deutlich zu machen, wie es da aussieht. Damit Pionierarbeit. Es gibt in Japan noch viel, viel Pionierarbeit zu tun. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum A, wie Ausländer. Wenn man in Japan rumläuft, dann hört man schon mal in ländlichen Gegenden Gaijin, Gaijin. Wenn man so viel Japanisch kann, weiß man, aha, man wird hier als Ausländer abgestempelt. Bei uns war es ganz offensichtlich, man konnte uns gleich als Ausländer identifizieren. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, die Japaner kommen auf einen zu, die sprechen einen an, wollen ein bisschen ihr Englisch ausprobieren und dann kann man auch ganz schnell sagen, warum man eigentlich in Japan ist. Aber es gibt auch Nachteile. Das Anderssein. Man spricht nicht die gleiche Sprache. Man kann nicht an die gleichen Werte, an die gleiche Kultur anknüpfen. Beziehungen sind völlig anders für Japaner. Tiefe Freundschaften sind ziemlich erschwert. Und da ergibt sich dann auch ab und zu das Gefühl des Alleinseins, vor allem wenn man dann länger im Land lebt. Aber auch da habe ich erlebt, Gott hat immer wieder eingegriffen, dass man nicht so im Selbstmitleid badet, ach, ich armes Würstchen, sondern nein, ich bin hier von Gott geliebt, wahrgenommen, auch wenn ich mich vielleicht allein oder einsam fühle. Dann steht das A auch noch für Ausdauer. Ausdauer im Sprachenlernen. Also selbst nach 20 Jahren und mehr kann man immer noch viel lernen in der japanischen Sprache. Verstehen der Kultur, Ausdauer im Erreichen von Menschen, einladen, weitersagen, neue Ideen entwickeln und, und. Aber auch da habe ich erlebt, Gott hat immer wieder motiviert, um wieder neu einzuladen, weiterzusagen, ihm zu vertrauen, dass er auch im Wirken ist, obwohl sichtbarer Erfolg über all die Jahre ziemlich ausblieb. So, jetzt kommen wir zum N. Das steht auch für mehreres. Eins ist Nachzügler. Also in all den Jahren, ich hatte ja auch immer wieder so meine Vorstellung, Gott ist so und so, habe ich erlebt, dass er meine Vorstellungen von sich immer wieder korrigiert hat. Und eins davon war unser viertes Kind. Also drei Kinder habe ich gedacht, das reicht. Wenn man in Japan effektiv was tun will, dann sind drei Kinder schon viel, ja? Aber vier Kinder, nee, das war also völlig ungeplant und ungewohnt. Wollte und hat alles für mich auf den Kopf gestellt. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt mal ein Ja dazu finden konnte und sagen konnte, also Gott muss wissen, was los ist. Und habe dann aufgehört. 4,5 Monate, nachdem unser Sohn, wir haben auch 3 Söhne, eine Tochter, geboren wurde, hat sich außerdem herausgestellt, der ist behindert. Oh weh, hat Down-Syndrom. Und da dachte ich, also jetzt ist es vollends aus. Aber Gott griff ein. Er hat gezeigt, es gibt auch andere Wege und Möglichkeiten und hat wirklich mein Denken und Vorstellungsvermögen völlig überstiegen. Wir hatten japanische Freunde, die haben für unseren Sohn Frühförderungsmaßnahmen angekurbelt. Die haben alles Mögliche in die Wege geleitet und in all den Jahren war unser Sohn bestens versorgt. Mit allem, was nötig ist, eben für ein Kind mit Behinderung. Wir haben Einblick bekommen in die Welt von Menschen mit behinderten Kindern, die Familien. Und unsere Gemeinde hat sich auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bewusst geöffnet. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, also am liebsten Ampel immer grün. Aber mit unserem Sohn im Besonderen wurde meine Geduld noch mehr auf die Probe gestellt. Wenn ich sage schneller, 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 ist er langsamer, langsamer, langsamer geworden. Und so musste ich bei vielen Werten umdenken. Aber ich habe gemerkt, aus der Nähe zu Gott lernte ich, dass der Wert eines Menschen nicht von seiner Leistung abhängt, sondern davon, dass er von Gott geliebt und gewollt ist. Und die Nähe zu Gott, die Geborgenheit bei ihm, das Wissen angenommen zu sein, das half mir auch immer wieder, im Japaner den Nächsten zu sehen und auf ihn zuzugehen und ihn zu lieben. Ich kann nur zum Abschluss sagen, es lohnt sich für Jesus alles einzusetzen. Oder, jetzt kommen wir zum Gründer vom Weg, C.T. Studd, der sagte, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann mir kein Opfer zu groß sein, um es ihm darzubringen. Vielen Dank fürs Zuhören und danke fürs Halten.
Herzlichen Dank, Gisela. Es ist schon beeindruckend, auch so viele Jahre so kompakt in wenigen Minuten zu verpacken und zu berichten. Ich denke, wer noch mehr hören möchte, Gisela ist gerne bereit, auch da noch mehr Auskunft zu geben. Wir bleiben in Asien, wir gehen von Japan nach Bangladesch und ja, dort ist Andreas Brecht mit seiner Frau Heidi und ihren beiden Söhnen mit der Liebenzeller Mission tätig und er hat zuletzt in der Gemeindearbeit im Bezirk Rangpur gearbeitet
Und ja, Andreas, ich möchte dich einfach nach vorne bitten. Bangladesch ist für uns so ein Land, da gibt es öfters mal große Überschwemmungen. Da stürzt mal ein Fabrikgebäude ein. Es gibt überfüllte öffentliche Verkehrsmittel. Wie hast du denn dort in diesem Land Gottes Eingreifen erlebt?
Von meiner Seite erstmal einen guten Morgen. Ja, wie habe ich dort Gottes Eingreifen erlebt in Bangladesch? Wir sind 2010 im August nach Bangladesch ausgereist, war jetzt die letzten 4 Jahre dort und wie es sich gehört für einen Missionar am Anfang, Sprach, Kulturstudium, Orientierungsphase. Und dazu gehörte halt auch bei uns, dass wir am Anfang in der Hauptstadt lebten, aber immer wieder Stationen, Arbeiten von der Liebezeller Mission in ganz Bangladesch besucht haben. Und so war es dann auch im Oktober 2010. Wir waren ganz im Norden und sind dann wieder nach Dhaka mit dem Zug zurückgefahren. Bangladesch ist eigentlich von der Krankheit her nicht so ein sehr schlimmes Land, hat uns damals der Tropenarzt in Tübingen gesagt. Er hat gesagt, aber das größte Risiko für ihre Gesundheit ist der Verkehr dort. Und deswegen haben wir damals gedacht, gut, wir nehmen den Zug. Der Zug ist somit eines der sichersten Verkehrsmittel dort. Die Busfahrer und Autofahrer da, die sind oft sehr schnell und sehr rücksichtslos unterwegs. Aber der Zug, da gehört man zu den Steigeren. Und auf jeden Fall, wenn da ein Unfall passiert, wir sind auf der Gewinnerseite. Wir waren unterwegs. Die Züge fahren eigentlich nicht so schnell dort in Bangladesch und sind gefahren. Sehr schöne Fahrt, sehr schönes Land. Und plötzlich, ich schaue aus dem Fenster raus, rechts vom Zug eine riesige Menschenmenge. Und zwar war an diesem Tag direkt neben der Bahngleise eine große Veranstaltung von der Oppositionspartei in Bangladesch. Und jetzt muss man immer wissen, solche Länder wie Bangladesch, da hält man sich am besten von Politik ganz, ganz, ganz weit fern, weil die wäre oft sehr heißblütig. Und es war halt einfach so, manche Leute haben den Zug nicht kommen hören. Er hat zwar getutet, aber da war auch noch viel mehr Geräusche außerum von dieser Veranstaltung, habe den Zug nicht kommen hören. Und der Zug fährt halt quasi in die Leute rein, also die danach auf der Bahngleise standen. Und was ist passiert? Der Zug bremst ab und plötzlich wird diese ganze Meute, Menge da außen, wird plötzlich sehr wild. Politik geht sehr heißblütig zu. Die haben sofort gedacht, dieser Zug ist von der Regierung geschickt worden, um diese Versammlung zu stören. Springe auf den Zug auf, manche Leute ziehen die Notbremse, Zug kommt zum völligen Stillstand und plötzlich hört man wie von außen mit Steinen, mit Stöcke gegen den Zug ja, randaliert wird. Und die Leute, die bei uns im Abteil waren, sofort die Rolllade runter, das war so Alu-Rollläde, die Tür verriegelt vom Abteil und alles setzt sich in der Hocke hin, schützt so ein bisschen die Hände. Man hört, wie woanders der Glas splittert, es wird heiß in diesem Abteil und so weiter und so fort. Und wir saßen dort, meine Frau und ich, und haben nicht gewusst, was passiert da eigentlich. 2 Monate im Land, wir haben so gut wie gar kein Bangla verstanden. Die Leute bei uns im Abteil haben kein Englisch gesprochen. Wir waren allein unterwegs. Und wir haben echt nicht gewusst, wie geht es jetzt weiter, was passiert da jetzt? Echt nur noch beten können, Herr Jesus, jetzt musst du helfen. Jetzt musst du eingreifen und uns ja, helfen. Plötzlich hämmert es von außen gegen die Abteilungstür, gegen das Abteiltür und wir hören nur noch Feuer, dass er eben auf Englisch noch Feuer ruft. Dann sind wir halt raus, Tür aufgemacht, die anderen sind auch raus, da haben wir jetzt auch nicht gewusst, wenn wir zum Zug rauskommen, müssen wir erstmal Spießrute laufen oder was. Wir gehen raus, steigen runter, plötzlich steht ein Mann vor uns. Mann, der hat uns gesagt, come with me, ja, also komm mit mir mit. Der hat uns in ein nahegelegenes Dorf geführt. Dort hat er gesagt, setzen Sie sich erstmal hier hin, war so 200-300 Meter weg von dieser Unfallstelle. Wir warten jetzt hier mal eine Stunde, bis sich das wieder beruhigt hat und dann bringe ich Sie in die nächste Distriktstadt und dann können Sie einen Bus nehmen weiter nach Dhaka. Das hat er gemacht, wir saßen dort in diesem Dorf, haben mit den Leuten uns unterhalten, das ist sehr schön in Bangladesch, die Leute sind da sehr hilfsbereit, Tee getrunken, so ein bisschen erzählt, was machen wir hier in Bangladesch, so gut wie es ging mit uns ein bisschen Bangla und die Leute ein bisschen Englisch. Und der Mann hat uns dann weitergeführt in die nächste Distriktstadt, ist mit uns zum Bus dann dort, in den Busschalter, hat gesagt, das Ticket hier müssen Sie kaufen, das fährt nach Dakar. Der Bus hat uns in diesen Bus gesetzt, das sind Ihre Plätze, hat sich verabschiedet, ausgestiegen und verschwunden. Also in der Menge verschwunden einfach. Es war für uns wirklich so ein Erlebnis, wo wir gesehen haben, ja, Gott greift ein, Gott sorgt auch für seine Leute. Wenn man Jesus nachfolgt, dann ist es nicht unbedingt immer so, dass immer alles toll und alles super läuft. Da kommt man auch manchmal vielleicht in Gefahrensituationen hinein. Aber er sorgt auch für seine Leute. Er lässt sie nicht im Stich. Und das war für uns einfach ein Beweis. Dieser Mann, der plötzlich vor uns stand, der uns geholfen hat, ein Busticket zu kriegen, dass wir dann letztendlich wieder gut in Dakar eingetroffen sind. Und dafür möchten wir einfach auch immer wieder Gott die Ehre geben und ihm Danke dafür. Und einfach als Ermutigung weitergeben an euch auch alle, Gott sorgt für euch, auch in gefährliche Situationen. Soweit mal. Ich wurde im Vorfeld gebeten, ein kleines Lied zu singen, dass ihr nicht nur mit euch ein kleines Lied zu singen, dass ihr nicht nur sitzen müsst. Und zwar ein kleines bengalisches Lied. Es ist einfach das Lied Hallelu, Hallelu, Halleluja, preise den Herrn. Also es ist ein alter Kindergottesdienstschlager. Ich vermute, die meisten können es. Hallelu, 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 Halleluja, preise den Herrn. Machen wir zwei Gruppen. Mal aufstehen bitte. Ich würde sagen, die Gruppe vor mir, das ist der Preise den Herrn. Ich sage auch gleich, wie es auf Bengalisch heißt. Und könnt ihr mich sehen da hinten? Ja, also ihr seid die Halleluja-Gruppe. Schön an dem Lied ist, Halleluja ist überall gleich in der ganzen Welt. Also die rechte Seite ist klar im Vorteil. Preise den Herrn auf Bengalisch, das geht Proshongsha Kori. Proshongsha Kori. Versuchen wir es gerade mal zusammen zu sprechen. Proshongsha Kori. Genau. Und wie gehabt mit, wenn jeder dran ist, aufstehen und der, wo nicht gerade dran ist, sitzen. Dann geht es halt immer so auf und ab. Also, dann nochmal alle kurz hinsitzen. Und die Halleluja-Gruppe fängt ja dann an. Hallelu, 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 Halleluja, Proshong Shakori. Hallelu, 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 Halleluja, Proshong Shakori. Proshong Shakori, Halleluja, Proshong Shakori, Halleluja. Boshong Shakori, Halleluja, Boshong Shakori. Sehr schön, könnt alle nach Bangladesch kommen.
Ja, herzlichen Dank, Andreas. Wirklich eindrücklich auch, wie Gott in solchen Alltagssituationen eingreift und wie er Hilfe schickt. Wir springen nun von Asien nach Südamerika. Wir gehen nach Peru. Dort war Sebastian Drechsel, also der Name ist quasi Beruf. Er hat Tischler gelernt, bei uns im Schwabenland würden wir Schreiner sagen, aber Sebastian kommt aus dem Erzgebirge und dort gibt es Tischler und keine Schreiner. Sebastian, du warst mit Indi Camino über 10 Jahre in Peru tätig. Und ja, es wird uns einfach interessieren, wie du aus dem schönen Erzgebirge in den peruanischen Urwald gekommen bist. Erzähl uns doch einfach von deinen Erfahrungen, wie Gott bei dir eingegriffen hat und dich erreicht hat.
Hallo und guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr an dem Punkt seid, gerade in die Mission zu gehen, ob ihr Zuschauer seid oder schon an dem Punkt, wo ihr sagt, ja, ich bin dann auf der Suche. So vor 12, 14 Jahren wäre ich eher ein Zuschauer gewesen. Ich hätte da gesessen, hätte mir das angehört, hätte vielleicht überlegt, wo kann ich denn unterstützen, aber ich wäre noch nicht bereit gewesen zu gehen. Wenn ich mich selbst angeschaut habe und die Leute in meinem Umfeld, hätte ich mir das nicht zugetraut und die Menschen auch nicht. Ich war introvertiert, ich war sehr heimatverbunden, so wie man im Erzgebirge halt ist. Ich hatte keine Sprachkenntnisse und ich wäre, wenn ich gegangen wäre, am liebsten mit einer Frau gegangen. Also nichts für mich. Doch Gott hat anders gedacht. Ich war auf der Bad Blankenburger Konferenz und war zu dieser Zeitpunkt schon sehr am Fragen. Nicht um in Mission zu gehen, sondern wie es in meinem Leben weitergeht. Beruflich, familiär, Gemeinde. Was ist denn mein Weg? Durch Zufall habe ich mit jemandem von der Mission geredet und das Gespräch hat mich unheimlich gepackt. Ich habe später noch mit dem Pastor geredet, am selben Tag. Es gab noch eine Jugendveranstaltung am selben Tag. Und das waren nochmal Bestätigungen dafür, dass ich in die Mission gehen sollte als Tischler, als Schreiner. Ich wusste noch nicht, wohin. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe mit Leuten drüber geredet, die dafür mit gebetet haben, habe mir Zeit gelassen, um das nicht zu überstürzen, nicht zu sagen, jetzt aus dem Gefühl heraus, jetzt geht's los, sondern das wirklich noch zu prüfen. Nach 3 Monaten habe ich mich dann beworben bei Indi Camino, was so viel heißt wie Wegweiser. Und anderthalb Jahr später bin ich dann in Peru gewesen. Mit dem, wie ich bin, ohne Sprachkenntnisse, introvertiert, heimatverbunden. Und ich habe Gottes Hilfe erfahren. Ich habe die Sprache gelernt, nicht so schnell wie manch anderer, aber ich habe sie gelernt. Und ich habe viel Gottes Hilfe erfahren in den ganzen Jahren, habe viele Menschen kennengelernt, die mir echt ans Herz gewachsen sind. Ich bin dort als Schreiner rausgegangen, um zuerst auf der Missionsstation die Häuser der anderen Missionare in Schuss zu halten, aber auch um Indianer auszubilden, damit sie ihre eigenen Tische und Bänke bauen können. Ist eine große Herausforderung, weil die Leute schon große Mühe haben mit der Mathematik zum Beispiel. Das ist für sie ein rotes Tuch, was sie einfach noch nie gebraucht haben. Und dann hat mir Gott noch was aufs Herz gelegt. Da hat mir nämlich noch ein Indianerstamm aufs Herz gelegt. Ein ganz kleiner, etwa nur 400 Leute, mit eigener Sprache, eigener Kultur, ganz an der Grenze zu Brasilien. Zu den Leuten habe ich dann über einen Bibelschüler, der bei uns gewesen ist, Kontakt gekriegt. Er ist mein Freund geworden. Wir haben sehr viel miteinander geteilt, sind durch die Dörfer gegangen, haben gepredigt. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, meine Schwägerin ist krank, kannst du sie mal besuchen? Ich habe sie dann besucht, eine Frau so um die 30, eine Mutter von 4 Kindern, die aber die Kinder von 4 verschiedenen Männern hatte. Irgendwie so ein Leben, was nicht so gut gelaufen ist. Eine Frau, die Tuberkulose hatte, in einem fortgeschrittenen Stadium. Man hatte sie, wie üblich, bei den Indianern natürlich erst zum Zauberer, zum Schamane gebracht, damit man dort Hilfe erfährt. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Und jetzt war sie da, so, man könnte fast sagen, so vielleicht am Ende ihres Lebens. Und als ich dahin kam, hat sie nicht um Hilfe gebeten, nicht darum gebeten, dass ich ihr Geld gebe oder Medikamente oder irgendwas. Sie hat nur gesagt, sie hätte gern eine Bibel. Sie will noch mal im Wort Gottes lesen. Sie hat in der Vergangenheit von den Linguisten schon von Gott gehört und man hat gemerkt, es ist eine große Sehnsucht da. Und ich habe ihr die Bibel bringen können, wir haben miteinander beten können. Sie hat selber gebetet und man hat gemerkt, sie will zu Gott. Das war eine Erfahrung, die ich sehr geschätzt habe, wo ich gemerkt habe, Gott ist am Wirken. Diese Frau lebt inzwischen nicht mehr auf dieser Erde, aber sie ist mit Gott von ihr weggegangen. Wir haben es vorhin schon gehört, Mission ist nicht immer einfach, auch für uns selber nicht. Es gibt manche Herausforderungen. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich ziemlich erschöpft, ausgelaugt. Ich war damals Teil der Leitung auf unserer Missionsstation, hatte meine Arbeit, habe natürlich einen Haushalt gehabt als ledischer Mann und habe auch Dinge noch im Privatleben gehabt, wo ich auch zu kämpfen hatte. Und ich habe gemerkt, es geht abwärts. Ich habe dann eine Zeit lang so Schlafstörungen gehabt, bin also früh immer um 4 aufgeweckt. Ist nicht so nett, wenn man dann merkt, es fehlt der Schlaf, aber man kann nicht mehr schlafen. Ich habe dann die Notbremse gezogen, bin also in Ferien gegangen, um wirklich zur Ruhe zu kommen vor Gott. Habe versucht, da einiges zu ändern in meinem Leben. Es standen dann wieder Wahlen an für die Feldleitung und ich habe zu den Leuten gesagt, ich mache es nicht nochmal. Die Leute hatten das eigentlich erwartet. Das ist ein schwieriger Schritt. Es tut denen auch selber weh, irgendwie so die Schwäche einzugestehen und sagen, ich kann das nicht mehr. Ich muss was ändern in meinem Leben. Das Tolle war, dass ich vor Gott über diese Entscheidung Frieden hatte. Dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt nicht. Ich darf auch Nein sagen. Die wirkliche Wende in diesem ganzen Zeitraum kam in einem Moment, als mir wieder deutlich geworden ist, Gott liebt mich, so wie ich bin. Das ist nicht davon abhängig, was ich leiste, sondern prinzipiell, grundsätzlich steht Gottes Liebe. Das befreit unheimlich sehr und macht wieder bereit zum Dienst. Ich kann Gott dienen. Ich möchte euch auffordern, Gott nachzufolgen. Ich möchte euch herausfordern, euch Gott ganz hinzugeben, weil das ein ganz neues Leben ist. Es ist nicht einfach, aber es ist eine Beziehung der Liebe, die wir zu Gott haben und die wir leben können. Wenn wir diese Beziehung haben, dann bekommen wir zu unserem eigenen Ich oder zu unserem eigenen Leben eine ganz große Wertschätzung, die nicht mehr von Egoismus, sondern von einem normalen Verständnis geprägt ist. Das hat mir unheimlich sehr geholfen, gerade als mir deutlich geworden ist, dass Gott mich liebt, grundsätzlich. Und es befreit, um den Blick auf den anderen zu wenden. Der Mensch neben mir, hier in Deutschland, der Mensch neben mir in Peru, der Indianer, Menschen, die ich jetzt manchmal vermisse. Das ist was, was uns für den Dienst befreit. Ich wünsche euch Erlebnisse mit Gott, die euch prägen, Gottes Wort, was euch prägt und ein Leben, das von der Hingabe zu ihm geprägt ist. Gott segne euch.
Herzlichen Dank, Sebastian, für dein bewegendes Zeugnis. Wir möchten nun nach Honduras gehen. Conny Flores arbeitet dort schon einige Jahre als Kinderkrankenschwester mit christliche Fachkräfte international in einer Tagesstätte für Schüler und hat dort auch in vielfältiger Weise erlebt, wie Gott eingreift. Schon allein, denke ich, wer sich mit Honduras ein bisschen beschäftigt hat, die Sicherheitslage, Kriminalität ist dort zum Teil wirklich sehr anstrengend, wo wir uns wirklich auch schon überlegt hatten, ist es noch verantwortungsvoll, die Conny dort arbeiten zu lassen. Und ich weiß noch, dass Conny einmal wirklich auch geschrieben hat, dass sie sich so sehr wünscht, dass Jesus wiederkommt, damit diesem Elend ein Ende gemacht wird und dass es einfach aufhört. Und ich freue mich, Conny, auf dein Zeugnis jetzt, auf deinen Bericht, wie du Gott erlebt hast in Honduras.
Hola, buenos días. Nicht mehr Spanisch, vielleicht verstehe nicht alle Spanisch. Also erstmal vorweg, muss ich aufpassen, ich rede gerne und viel, aber das werde ich jetzt nicht machen. Aber ich bin begeistert auch, manchmal denkt man, wenn wir, so ging es mir früher oft, komme nicht aus dem christlichen Hintergrund, aber wenn man so auf so Konferenzen ist, dann denkt man, wow, was die alles erleben, toll, super, so ein bisschen wie Abenteuer. Ich bin jetzt hier auch auf Heimaturlaub und irgendwie kommt das immer wieder, ja, zeig mal Fotos und so und alles Abenteuer, aber ist so weit weg. Ihr habt das gerade eben auch so erwähnt, manchmal ist das so dieses Bewundern. Da will ich zu sagen, ja, ist ein Stück weit Abenteuer in jeglicher Hinsicht. Und der Sebastian hat das auch erzählt, nicht alles ist so toll, das wirkt alles so super. Aber ich denke mal, man hat es intensiver mit Gott. Und das ist dieses Wow, ja, auch die tollen, intensiven Erlebnisse, aber auch das ganz unten. Das ist also so, man ist herausgefordert bei allem, denke ich mehr. Das nur so dazu. Und es ist auch ein Segen für mich, was ich von euch gehört habe. Nee, ich bin also in Honduras, ist Zentralamerika. Bin ich seit 3 Jahren, jetzt werde ich nochmal rausgehen für ein halbes Jahr, dann auch von Gottes Wegweisung, ob es noch weitergeht. Ich bin in einer Stadt, in einem Hochland von 1200 Meter etwa, vermeintlich sogar noch die sicherste Stadt, kann ich auch bestätigen, auch wenn da, jetzt hört es sich dramatisch an, auch Morde und Überfälle sind. Aber es ist ein Land, wenn ihr ein bisschen von dem Land wisst, viele wissen noch gar nicht, wo das liegt und so, Mordrate ist immer noch gegenüber Einwohnerzahl die höchste in der Welt. Und leider ist auch die Nachrichten sind voll. Und es wird auch insofern immer ja, makaber. Tod ist immer schlimm und Mord ist immer schlimm, aber zerstückelte Leichen, solche Sachen. Und ist schon traurig, aber jetzt bin ich kein ängstlicher Mensch. Ich bin 3 Jahre da, ich sehe auch Gottes Führung insofern. Ich bin bekannt dafür, diese Stadt ist eigentlich fast wie ein Dorf. Jeder kennt jeden und als eine Ausländerin kennt man mich sowieso noch eher und ich bin die, die immer viel läuft. Viele halten mich verrückt, wie kann ich so viel laufen, ist doch so gefährlich, auch am Tag Überfälle, aber ich bin 3 Jahre da und alle meine Kollegen, alle sind mal, die Honduraner, sind alle mal überfallen worden, ich nicht. Ich gehe auf den Markt, ich gehe zu den Leuten, also ich schütze da. Es ist als Christ keine Sicherheit, dass uns solche Sachen nicht passieren. Also nicht falsch verstehen oder als Missionar kann auch passieren. Aber dass da auch Gott bei ist. Ich habe mich auch schwer getan dahin. Habe früher in Kolumbien 8 Jahre gelebt, sage ich ganz ehrlich. Und es ist nicht leicht, auch als Singlefrau da zu sein. Ich bin sehr menschenorientiert, raus Natur, durch die Sicherheitslage sehr eingeschränkt. Also den persönlichen Ausgleich zu haben, ist schwer. Ist gut, diese Tage wieder hier zu sein, ein bisschen zu erholen, aber auch erschöpft. Honduras ist ein Land nicht nur, wo Mord, Überfälle, Korruption hat man fast alle in diesen Ländern, aber viel Lüge, viel Betrug. Und leider ist die Stadt, wo ich bin, in Siguatepeque im Inneren, es sind Gemeinden da, vermeintlich somit die missionierste, die christlichste Gemeinde, aber gut, Gott sieht das Herz an, aber auch unter den Christen ist viel Lüge, viel Betrug. Es gibt Menschen, die kirchendistanziert sind, die wollen von den Kirchen, von den Christen nichts wissen. Kann man in Deutschland auch finden. Aber ich denke, es kommt wieder auf den gleichen Punkt zurück, was wir mit unserem Leben darstellen. Also ob wir jetzt hier sitzen in Deutschland oder ob wir im Ausland sind, dass wir da Zeugnis und unsere Imperfektion unvollständig sein sind. Jetzt wollte ich eigentlich ein konkretes Beispiel auch geben von 2 Kindern, die ich da auch im Projekt habe, um einfach den Unterschied zu sehen. Also dieses Land ist ein Land, wo es sehr schwierig ist, Veränderungen reinzubringen. Auch wenn man viele andere Länder kennt, ist nicht nur Armut. Ich sage immer, Armut fängt hier und hier an. Die materielle Armut ist das die Schlussfolgerung meistens. Es ist viel Passivität, Konformismus ist sehr weit verbreitet in Honduras, also was zu ändern. Und weiterzumachen, ohne Früchte zu sehen, den Blick bewahren für die kleinen Früchte, die man mal sieht, die Veränderung, die einen auch weiter motivieren, weiterzumachen. Also da kämpfe ich dieses Jahr so ein bisschen mit. Ich wollte euch einfach von 2 Kindern berichten, die ich im Projekt habe. Alba, das ist eine 14-jähriges Mädchen, die ist jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr die Zeit, wo ich da bin, in dem Projekt drin. Lebt mit Mutter und der jüngeren Schwester zusammen, haben auf einem Schulgelände eigentlich das Wächterhaus, ein kleiner Raum, wo die drin leben. Also manchmal wirklich ums Überleben mit dem Essen kämpfen. Nie gelächelt, immer so, die zu motivieren in dem Projekt, überhaupt was zu machen, zu nichts Lust. Ist vielleicht auch noch Pubertätzeit, also so was zu erreichen. Von ihrem Vater, der nicht mehr bei denen lebt, als kleines Mädchen, als 4-Jährige missbraucht worden. Und ich merke so jetzt, in dem letzten Jahr hat sich da einiges getan. In dem Projekt sind wir viel so auf christliche Werte vermitteln, Aber manchmal bleibt es bei Worten feinbar. Hier denke ich mal, die meisten kennen auch von Gott, aber dass das so richtig ins Leben eingreift. Und da denke ich mal, dieses mit Gott, ohne Gott und für Gott ist auch so in dem Leben zu sehen. Ich denke mal, als Christen können wir mit unserem Leben Werte vermitteln, aber das Veränderung schenkt Gott selbst. Also ich sage auch immer, man denkt immer so, jemand evangelisieren, missionieren, ich kann keinen bekehren. Das macht Gott, das macht der Heilige Geist. Ich kann nur versuchen, Zeugnis zu bringen, dass irgendwas ist, was, wow, der hat was, was ich auch haben will oder so in der Richtung. Aber Gott verändert. Und das kann ich bei dem Mädchen sehen. Dieses Jahr, wir haben in verschiedenen Bereichen arbeiten, wir sehr, recht ganzheitlich, auch einen Kurs gemacht mit handwerklichen Sachen, mit verschiedenen Hintergründen. Handwerklich einmal für das Projekt, weil es finanziell sehr schlecht steht, eine Einnahmequelle zu schaffen, aber auch Handwerkliche zu vermitteln, dass sie vielleicht mal auf eigenen Füßen stehen, der Mutter helfen können oder im Haushalt auch Geld reinkommt. Und da haben wir einfach gemerkt, einfach nur Zeit, das war eine ganz kleine Gruppe von Jugendlichen, die dabei blieb. Nachher sogar nur noch drei. Aber die konnte das richtig gut. Und wo die so aufgeblüht ist, so Ketten, Häkeln und mit Perlen und verschiedene handwerkliche Sachen, da geht es auch gar nicht so drum. Aber wo sie weiß, merkte, sie kann das richtig gut. Und wir haben es ihr zugetraut. Und boah, du kannst das super gut, du kannst das besser. Und die konnte unseren Mitarbeitern das beibringen. Und wie die nach und nach einfach rausgekommen ist. Ich denke mal, darum geht es eigentlich, dass man, das merke ich durch die Jahre einfach, es geht eigentlich darum, Wertschätzung zu haben, dass der andere, jeder sucht Sinn. Und wir sind manchmal so Individualismus, auch hier in Deutschland, überall. Und trotzdem verliert man sich in der Menge, dass man einfach einen Sinn für das eigene Leben hat, dass man gebraucht, dass man geschätzt ist, dass man wert ist. Ob ich da bin oder nicht, ist egal. Wenn man so natürlich lebt, dann kommt es einem auch egal vor, dann gibt es auch keine Motivation, auch in diesem Land viele. Arbeitslosigkeit, gut, Statistiken gibt es gar nicht. Mindestlohn gibt es einen offiziell, den hat eigentlich kaum einer. Gibt auch eine gute gehobene Mittelschicht, die dann sehr reich ist. Aber sehr viel die Perspektiven, also viele wandern aus. Es ist das Land, wo am meisten ausgewandert Richtung USA, illegal, nehmen das in Kauf, dass sie auf dem Weg bleiben. Und so, also ist alle raus, ist keine Perspektive, Arbeit, nichts. Und dann Ziele zu setzen, Träume zu haben, das ist ein anderes, was man vermitteln muss. Dass jemand ein Ziel, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat. Dass wir wissen, wo wir hingehen. Ich sage, das ist ähnlich, wenn ich irgendwie ein Busterminal gehe. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, weiß ich nicht, in welchen Bus ich einsteige. Also ein Ziel zu haben. Und ich denke, das ist das, was man den Menschen vermittelt. Und dieses Mädchen zum Beispiel, dass sie auch weiß, sie kann was, das können die anderen nicht. Ich habe was, was ich geben kann. Und die Wertschätzung, und die ist so aufgelöst, die lächelt, die hat Geduld, was sie alle vorher nicht hatte. Und also wertgeschätzt zu sein. Anderer Junge ist Anderson, ein 10-Jähriger, den ich seit Anfang an ins Herz geschlossen habe. Eigentlich oft habe ich die Kinder, die so anstrengend für alle sind, die haben irgendwas, was mich noch mehr anzieht. Also so ein Wirbelwind. 10 Jahre, Größe etwa 7-jährig. Du drehst nur den Rücken weg, dann hat er irgendeinen Mist gebaut. Also so, aber ein Wirbelwind. Baum hoch und alles. Also, und fast jeden Tag kam irgendwas von anderen Kindern. Schlägerei oder sonst was. Vater, er ist als Säugling schon von seiner Mutter verlassen worden, ist dann die Mutter väterlicherseits, hat ihn zu sich genommen. Eine ältere Frau, die versucht, das Einkommen zu regeln. Der Vater und der Onkel sind Kriminelle, mehrfach im Gefängnis gewesen, stattbekannt, dass sie Überfälle machen. Wenn sie zu Hause sind und nicht im Gefängnis sind, dann läuft Pornografie oder aggressive Sachen zu Hause. Und so war das Kind natürlich auch. Und er ist jetzt 4 Jahre im Projekt. Und trotzdem, da denkst du, du betest ja auch für die Kinder und gibst, vermittelst das. Dann hat er auch seine lieben Phasen oder so. Aber da kommt nichts weiter an. Und dieses Jahr sehe ich das auch. Ich bringe die Kinder auch zur Schule. Da war sie mit den Eltern, mit den Lehrern Kontakt. Da kam eine Lehrerin schon auf mich zu. Der hat sich total verändert. Total lieb. Ist eigentlich auch ein sehr intelligentes Kind. Und ganz anders, ganz anders. Und ich merke das auch zu mir, der ist immer noch sehr unruhig, aber darum geht es gar nicht. Das ist seine Persönlichkeit, aber keinen Mist mehr so bauen. Da geht schon mal so typisch zwischen Kindern oder so, aber sehr lieb, sehr vernünftig, selbst kleinere. Und da denke ich, wow, was hat sich jetzt geändert? Ich denke, eine Sache ist dafür beten, aber ich denke auch, ihm zu zeigen, ich liebe dich auch, wenn den Quatsch, den du machst, ich nicht liebe, so ungefähr. Das ist irgendwie die Wertschätzung. Und glücklicherweise ist es auch gekommen, dass endlich der Vater eine Rehabilitation ernsthaft mitmacht, auch drogenabhängig, da eine Veränderung ist, Und die Oma ist immer in die Gemeinde gegangen, also so das Wissen war da. Aber ich denke, da ist schon viel Veränderung reingekommen. Wo ich jetzt hinaus will, also das, wo Gott eingreift, ich denke, es geht in Liebe rein. Bei meinem Thema ist immer die Liebe zu den Menschen. Also ich denke mal, man muss nicht große Fähigkeiten haben. Es ist eigentlich Wertschätzung. Und das ist egal, in welcher Kultur, in welchem Land, dass jemand geliebt und wertgeschätzt ist. Dass ich ihn, so kann ich nur einen Sinn haben. Und dann auch, dass es eine Perspektive gibt. Die Welt gibt dir vielleicht nicht viele Möglichkeiten, scheinbar. Alles geht den Berg runter, es ist immer schwieriger. Auch in Deutschland ist es zunehmend in anderer Art. Sachen schwieriger. Aber die Welt, sagt die Bibel, wird auch nicht immer besser werden. Aber ich denke, der Unterschied ist, wenn ich Gott tief in meinem Herzen habe und das Leben, dann kann ich im Chaos Frieden im Herzen haben und auch weiterlaufen. Dann gehe ich anders mit den Dingen um. Und das macht den Unterschied, denke ich mal. Und ich denke, das ist auch das, was mir am Herzen liegt bei den Menschen da, sowohl Kinder wie Erwachsene. Nicht in den Tag nur reinliegen, wenn ich kein Ziel habe, so ich existiere nur. Und Bernd hat das so ein bisschen angefangen am Anfang, so was ich mit Gott erlebt habe. Ich habe gedacht, das war für mich von Dos erster Eindruck, als wenn du so einen Schwarz-Weiß-Fernseher hast und die Farbe fehlt. Also so empfinde ich das manchmal noch. Es sind viele sehr apathisch und ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese Schiene mit reinkomme. Also dann noch weiter dran zu glauben und dann mich selber rauszuziehen. Also ich denke, dem Leben den Geschmack zu geben, so ein bisschen. Also ich wünsche euch das einfach, ob ihr jetzt hier seid, Mission unterstützt oder ob ihr ins Ausland geht. Nicht allen ist Gottes Ruf unbedingt ins andere Land zu gehen. Ängste sind auch immer da, vor neuen Sachen ist ganz normal. Aber ich glaube, wenn man mit Gott zusammen ist dann, oder mit ihm ist, dann ist man immer am richtigen Platz. Also du kannst auch hier dich verloren fühlen oder Herausforderungen haben. Ich denke mal, wenn man in Gottes Plan, und den kannst du nur kennen, wenn du wirklich eine tiefe Beziehung zu Gott lebst. Gebet, aufrichtiges Bibellesen, weil so kann ich ihn nur kennenlernen, wer Gott ist. Also die Beziehung, die persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Und dann wird es auch nicht nur hochgeistlich, dann wird Gott einfach ganz natürlich. Dann muss ich nicht christliche, fromme Sprüche vor mir geben, obwohl das alles Worte wahr sind, aber dann wird es lebendig. Und ich denke dann, wenn man das weiß, dann weiß man auch, was Gott mit meinem Leben vorhat und wo mein Platz ist. Und dann wird das auch ausstrahlen. Da muss ich nicht groß was vorher lernen, sondern das wird ausstrahlen. Und ob ihr jetzt hier bleibt, ob ihr in Deutschland seid, wo ihr hingestellt seid, in der Uni, auf der Arbeit, zu Hause, Kollegen. Ich denke, die Not ist in der ganzen Welt. Es gibt so viele Menschen hier, gibt es sehr viele einsame Menschen. Und manchmal ist man in einer großen Gruppe und trotzdem ist man sehr einsam und allein. Also Nöte gibt es überall. Da müssen nicht nur Missionare rausgehen, die gibt es überall. Und ich denke mal, Sinn, unsere Lebensspanne hier auf Erden ist sehr kurz. Und ich denke mal, das macht auch glücklich. Das Geben, das macht glücklich. Da kommt was zu. Und wenn man wirklich in dem ist, was Gott will, dann ist man auch erfüllt. Also es ist nicht mit dem, was gemacht ist, so eine Checkliste. Also insofern, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Auch wieder neu die Motivation, die Freude. Auch in den Tiefen, in den Schwachpunkten. Und damit möchte ich einfach euch heute mal lassen. Und euch auch ermuntern, das zu suchen. Und nicht sich leben lassen, sondern dass man das einfach ganz bewusst damit geht. Okay, ganz lieben Dank.